Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann.
Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Die Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über das Vererben. Mein Thema heute: keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Hierzu eine Einleitung. Putschversuche von Reichsbürgern Ende 2022, die jetzt nach weit über einem Jahr zum Prozessauftakt führen, sind in den Medien. Demonstrationen in Hamburg, die von arabisch-muslimischen Demonstranten genutzt werden, einen Kalifatstaat auszurufen, sorgt für hilflose Empörung, da unsere Meinungsfreiheit es hergibt, alles zu fordern, solange es nicht gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundwerte verstößt. In der Praxis ist der Staat ein zahnloser Tiger gegenüber den gesellschaftlichen Randgruppen, die mit unserer demokratischen Gesellschaft des Miteinanders nichts zu tun haben wollen. Sind es denn nur die Reichsbürger und die Islamisten, die uns Sorgen machen sollten? Es gibt noch viel mehr gesellschaftliche Gruppierungen, die nur ihre enge Weltanschauung als Maß aller Dinge ansehen und sich teilweise immer weiter radikalisieren. Dabei werden gleich mehrere Themen miteinander vermischt. Ein schönes Beispiel sind hier die Protestcamps gegen Tesla der sogenannten Aktivisten. Diese sogenannten Aktivisten gegen die Waldrodung und zum Schutz des Grundwassers sowie die dortige Elektroautoproduktion, die angeblich die Umwelt verschmutzt, haben in Wirklichkeit andere Beweggründe. Dass es hier nicht auf Wahrheit ankommt, spielt keine Rolle, da gerade E-Autos der Lösungsansatz sind, den CO2-Ausstoß des Verkehrssektors zu senken. Es geht nur gegen die Galionsfigur Elon Musk als Turbokapitalist, der durch seine temporär exzentrischen Äußerungen als Kristallisationspunkt des Feindbilds aller sogenannter linker Gruppen herhalten muss. Deshalb gibt es dann auch gleich Zusatzthemen, die im Protest mitgetragen werden, wie zum Beispiel feministischer Antifaschismus oder gegen neokoloniale Lieferketten. Soweit wäre die Angelegenheit noch im Rahmen der Meinungsfreiheit. Wir müssen das schon aushalten, dass jedes noch so kleine Lichtlein jeden Schwachsinn in die Welt tragen darf. Schwierig wird es, wenn das dazu genutzt wird, zur Randale aus der Gruppe heraus. Verletzte Polizisten, die es bei jedem dieser Aktivisten-Events gibt, sind nicht hinnehmbar. Besonders bedenklich sind dann kriminelle Vereinigungen, die Terroranschläge verüben, wie auf das Umspannwerk in Grünheide, mit dem Hintergrund, zumindest bei den Demonstranten gegen Tesla, eine Akzeptanz zu erhalten. Kann denn eine Grenze zwischen gewaltfreien Protest und Gewalt in Bezug auf die Intoleranz gegenüber unserer Demokratie gezogen werden? Die uneingeschränkte Gewaltfreiheit und das Gewaltmonopol des Staates ist die Voraussetzung für alle demokratischen Prozesse. Aber auf aktive Gewalt zu verzichten, ist nicht zwangsweise ein Freifahrtschein, alles andere zu machen. Das Festkleben auf der Straße der letzten Generation ist Nötigung. Wenn jeder für seine höheren Ziele andere zur Einsicht zwingen will, dann wird es in Gewalt enden. Auch Hungerstreiks vor dem Bundeskanzleramt zwecks Erzwingen einer Erklärung des Bundeskanzlers, dass wir einen Klimanotstand haben, ist nicht akzeptabel. Sind diese medienwirksamen Berichte unser einziges Problem mit den Demokratiefeinden? Wir haben einige Parallelgesellschaften in der Republik. Die linksextremen Gruppen, die sich das Recht herausnehmen, Gewalt auszuüben, wie am Beispiel in Leipzig zu sehen war, indem man selbst ausgemachte Rechtsextreme überfallen und verprügelt hat. Welch eine Deseskalationsstrategie. Umgekehrt gibt es immer wieder rechtsextreme Straftaten und faschistischen Terror, der bis zum Mord hingeht. Weiterhin haben wir in Deutschland salafistische Gemeinden, in denen sogar Terroristen predigen dürfen. Welch eine Gesinnung soll hier denn im Namen eines friedlichen Islam transportiert werden? Wie könnte die demokratische Gemeinschaft zusammen mit den staatlichen Institutionen agieren, damit eine Schwächung der Extremisten erfolgt? Primär sollten die demokratischen Kräfte gestärkt werden. Hierzu ist von den politischen Protagonisten sprachliche Zurückhaltung geboten. Eine Umgangskultur, die den Disput über die Sache führt und nicht in der Niedermachung des politischen Gegners. Insbesondere, wenn man sich in der nächsten Legislaturperiode in der gleichen Regierung befindet. Privat duzt man sich sogar. Schließlich kennen sich die meisten seit Ewigkeiten. Umso unverständlicher sind dann die Titulierungen aller schlechteste Regierung aller Zeiten. Dem Bürger muss man schon die Details erklären, was man alles anders machen würde. Die Bürger müssen vermittelt bekommen, dass alle demokratischen Akteure für die Bürger um die beste Lösung ringen. Dann gibt es auch keine so starken Polarisierung auf der Wählerebene. Letztendlich haben auch die politisch Aktiven einen entspannteren Bürgerdialog und die Angriffe auf unsere gewählten Volksvertreter nehmen dabei hoffentlich ab. Wird diese Botschaft bei allen politisch Aktiven verhallen? Ich glaube nicht. Dass dies bei den populistischen Parteien, der Linkspartei, der AfD oder den Nationalkommunisten um Sarah Wagenknecht verhallen. Schließlich ist es die Geschäftsidee der populistischen Parteien, utopische Forderungen aufzustellen, um der Wählerklientel mitzuteilen, dass die etablierten Parteien dem Wahlvolk dies vorenthalten. Hierdurch wird der Hass enorm angefeuert. Ohne die Populisten würden wir zumindest in den nicht-extremistischen Teilen der Bevölkerung mehr Sachlichkeit erreichen. Was machen wir mit den Staatsfeinden, die eine Diktatur oder ein Kalifat statt der Demokratie haben wollen? Geben wir ihnen doch, was sie wollen. Wir haben doch ein paar einsame Hallige in der Nordsee. Eine Hallig für die Salafisten, die ein Kalifat ausrufen wollen. Da ist man dann unter sich. Der Kalif kann dann seinen ganzen Hass auf den Rest der Welt den Anhängern 5-mal am Tag entgegenschleudern. Nur unterbrochen vom Blöken der Deichschafe, die zur Strafe dann beim Opferfest dran glauben müssen. Runter darf natürlich keiner mehr von der Hallig. Schließlich hat man jetzt das Paradies auf Erden bekommen. Besucher dürfen nur zu zweit in Form der Zeugen Jehovas kommen. Mit einem kräftigen Läuten an der Glocke fragen diese, wie immer höflich, ob sie über Gott sprechen dürfen. Wie kann es auf der Reichsbürgerinsel laufen? Der Putschist, Heinrich, der 13., Prinz Reuß oder wie er sich auf der Hallig nennt, Alfons, der Viertel vor 12., gibt für seine faschistischen Gesinnungsgenossen Pässe aus, signiert mit einem Vogelschiss. Die ehemaligen Mitputschisten, bestehend aus KSK-Spezialeinheiten, verteidigen die Insel mit Schlickgeschossen gegen die wiederkehrende Migrantenflut aus Wandervögeln. Hier wird kein Meter Wattboden dem schnatternden Feind überlassen. Die Linksautonomen besetzen sogar eine Hallig. Nach heftigen Diskussionen trennen sich die K-Gruppen wie gewohnt in zwei Lager. Der Volksfront zur Befreiung der Hallig und der Hallig-Volksfront. In epischen Schlammschlachten im Schlick des Watts wird die verbitterte Feindschaft mangels Pflastersteinen ausgetragen. Friede in den Hütten, Krieg den Palästen, wird sich in Kampf getümmelt entgegengebrüllt. Und gehen diese belanglosen Ereignisse am deutschen Wahlvolk vorbei, was tagesaktuell auf der Hallig läuft? Nein, das Reality-TV in den bekannten Trash-Formaten wird abgeschafft. Und stattdessen kann man zur Unterhaltung der niedrigen Instinkte sich daran ergötzen, wie bescheiden die Realität von Extremisten in Wirklichkeit ist. In neuen Reality-TV-Formaten Hallig Today kann man dann zwischen den Hallig-Salafisten, Reichshallig und der autonomen Hallig hin und her zappen. Jeder Quatsch findet sein Publikum. Dies wird natürlich nicht Realität. Irgendeiner wird gegen diese Verwirklichung klagen, da die armen Möwen, Robben, Deichschafe und Wandervögel von den Demokratiefeinden belästigt werden. Was könnte zumindest getan werden? Die Medien könnten sich in der Sprache korrekter ausdrücken. Zum einen sind Personen, die Polizisten verletzen und Eigentum beschädigen, keine Aktivisten, sondern Straftäter. Der Disput in der Sache um die beste Lösung muss ja nicht über der Überschrift »Jetzt streiten sie schon wieder« kommuniziert werden, sondern das Bemühen, sich im Rahmen des Machbaren das Beste rauszuholen. Klingt schon ganz anders. Der Ton macht die Musik. Der Staat kann die Visavergabe einschränken. Warum müssen wir Leute ins Land lassen, die hier predigen und missionieren? Hier könnte der Staat bei der Visumsvergabe ein Betätigungsverbot in religiösen Dingen verhängen. Die Politik wird hier nicht tätig, da die deutschen Kirchen schließlich auch weltweit missionieren. Einen religiösen Protektionismus will man nicht riskieren. Wobei man auch mal ein Fazit ziehen kann, wie viel Leid durch die Missionierung in die Welt getragen wurde. Die Länder und Kommunen dürfen keine rechtsfreien Stadtteile tolerieren. Bedeutet erstmal Stress. Langfristig hat man aber mehr Sicherheit für alle geschaffen. Eine Null-Toleranz-Strategie wird helfen. Eine Reform der Justiz, die nicht wirkungsvoll, schnell und entschieden handelt, wird von den Feinden der Demokratie willkommen geheißen. Wir als Bevölkerung können am meisten bewegen, indem wir keine Toleranz gegenüber der Intoleranz widerspruchslos stehen lassen. Keine Toleranz von uns gegenüber den Demokratiefeinden. Wie ich in einer früheren Folge schon einmal erklärt habe, ist die Einbindung der gesamten Bevölkerung in die Rechtsprechung der Schlüssel, die Distanz zwischen den Parallelgesellschaften aufzuheben. Mein Fazit. Es hört sich erstmal so grotesk an, wenn ich die Parole preisgebe, keine Toleranz gegenüber der Intoleranz. Aber genau dies ist es, wie wir unsere Demokratie verteidigen müssen. Wir dürfen dies nicht allein der Politik und der Verwaltung sowie der Justiz überlassen. Empörungen werden uns nicht helfen, da dies die Intoleranten nicht tangiert. Aber unsere Toleranz gegenüber den Eigentümlichkeiten unserer Mitbürger sollten wir uns nicht verschließen. Auch wenn es das ein oder andere Mal eine echte persönliche Prüfung ist. Ich bedanke mich, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen, Kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Gissmann.
Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.